Hier ist NDR 2, hier ist Wolf-Peter Struwe. Das war ein Texas Lightning gerade mit dem Intro von Fest und Flauschig, der berühmten Podcast-Sendung auf Spotify, die wir auch hier featuren bei NDR 2. Herzlich willkommen, es ist der 25. Mai, mir zugeschaltet Jan Böhmermann aus moin. Bremen.
Ja, moin, grüß dich, ja, Oliver.
Moin zur Morning-Show hier, zur lustig launigen Morning-Show hier bei uns in Norddeutschland.
Du, ich habe das Gefühl, dein NDR 2-Mikrofon ist ein kleines bisschen verzerrt. Kann es sein, dass du irgendwie so ein Effektgerät von der Gitarre noch dazwischen geschaltet hast, von deiner letzten Jam-Session?
Eigentlich nicht. Ich hoffe, dass alles okay ist hier. Also, dass wir hier alles soweit.
Ja, vielleicht habe ich einfach nur
die Renderband hat gespielt mit Marius weiter, Otto, Udo. Wir haben alle nochmal die goldenen Zeiten vom Onkel Pö aufleben lassen. Aber jetzt sind wir natürlich auch wieder im tagesaktuellen Geschäft. Mir zugeschaltet, wie gesagt, Jan Böhmermann. Ja. Und wir reden jetzt heute am Mittwoch über die kleinen wichtigen Themen der Woche, die uns alle beschäftigen. Was ist mit Bibi und Julian los?
Ja, das ich.
Bist du Celebrity-Experte, Jan Böhmermann?
Ich kann das gar nicht fassen. Also, Julian Co. und Bibi haben sich getrennt. Ich meine, die sind zusammen. Ich glaube, seit sie 8 sind und jetzt sind sie nicht mehr zusammen. Ich habe erst gedacht, es ist ein Fake, um Aufmerksamkeit zu generieren, weil es Instagram-mäßig nicht mehr so richtig läuft. Dann habe ich aber gesehen, sie haben selber aus ihren eigenen Bios rausgelöscht, dass sie mit dem jeweils anderen zusammen sind. Und das machst du wirklich nur, wenn es wirklich real ist.
Wenn es purer Hass ist.
Also wenn es soweit ist, dass wir uns gegenseitig aus den Bios rauslöschen, dann könnt ihr schon mal unsere Aktien verkaufen.
Sind wir überhaupt gegenseitig in den Bios des anderen drin?
Also ist das, als ich vor 3-4 Jahren mal bei dir war und dein PC geraucht hat, war ich mal in deinem Bios drin.
Ja.
Witze für ältere Leute. Die Jüngeren wissen gar nicht mehr, was ein Bios ist. Ja,
apropos ältere Leute, ich habe zum Beispiel gerade erst am Wochenende kapiert, dass Bibi und Dagi zwei verschiedene Personen sind. Auch das war mir nicht klar. Bist du mehr so Bibi oder mehr Dagi? Wer ist eigentlich die coolere von beiden?
Ich glaube, Dagi ist die coolere. Ja. Bibi ist aber auch irgendwie grounded. Und ich habe auch wirklich eine lange Zeit gedacht, dass Bibi einfach so eine Pokémon-Weiterentwicklung von Dagi ist. Also die nächste Evolutionsstufe, so Pokémon-mäßig. Aber ist es nicht. Es sind wirklich zwei verschiedene Personen. Auch verschiedene Personalities. Und ich glaube, am Ende ist die Personality auch dann der Beziehung von Bibi und Julian Co. ist die Personality von Bibi dann oder auch von Julian der Beziehung zum Verhängnis geworden. Was ich übrigens echt blöd finde, ist, wenn man Influencer wird und dann weiß man das ja nicht. Also, wenn man ins Netz geht als junger Mensch und sagt, ich möchte jetzt mal irgendwie mal was von mir zeigen, dann legst du dir irgendwie eine Seite an und dann nennst du dich, keine Ahnung, Bibi oder im Julian Co. oder wie meine ersten Pseudonyme im Internet, die waren irgendwie Pimmelfürst 13 und irgendwie, keine Ahnung, ich hab Pornos im Internet gesehen. 25537@aol.com. Und stell dir mal vor, dann wirst du mit diesem Pseudonym berühmt. Weil ich glaube nicht, dass wenn Bibi sich das vorher hätte aussuchen können, dass sie berühmt und Star wird, dass sie sich dann Bibi genannt hätte und Julian Co. auch nicht. Das ist irgendwie dann so, wie die heißen.
Die sind so hängen geblieben aus der Fehler der Jugend. Vielleicht kommen sie auch beide nochmal mit einem neuen Image zurück und ziehen sich jetzt erstmal zurück. Wer weiß das schon.
Ich finde es auf jeden Fall schade, dass die beiden sich getrennt haben, weil ich meine, das war ein Stabilitätsanker für mich, die Beziehung von den beiden. Öfter mal reingeguckt.
vor allem ganz viele Leute haben die einfach über die ganzen, haben mitbekommen, als das erste Kind, das zweite Kind kam, als sie in das neue Haus gezogen sind, als Bibi angefangen hat, sich auch so ein bisschen, und man hat auch schon gespürt in den letzten Monaten, Bibi will es nochmal wissen, die ist da eingerostet in der Beziehung und Julian tut nicht genug. Also richtige Fans und Beobachter der beiden haben das wahrscheinlich schon lange gespürt.
Ja, und da muss man gar nicht Beobachter und Fan von Julian und Bibi sein. Das ist nun mal so, wenn man lange zusammen ist. Es gibt diesen Knackpunkt Mitte 20, wo sich beide Partner nochmal überlegen, ey, ist das überhaupt der Richtige, mit dem ich hier zusammen den Rest meines Lebens verbringen möchte? Blöd ist, wenn man dann schon zwei Kinder
hat. Das ist ärgerlich. Das ist schwierig. Ja, ach man. Trotzdem, ich hoffe, die beiden jetzt mal ohne Flachs kriegen das hin, weil auch wenn es Personen des öffentlichen YouTube-Lebens sind, haben die natürlich auch ein Privatleben und lieben ihre Kinder. Und ich hoffe, dass Julian und Bibi mit der Zeit auch zueinander finden und vielleicht eine tolle Patchwork-Familie gründen.
Warum denn auch nicht? Wir wollen auch gar nicht hämisch sein.
Ich auch.
Ja, also wir müssen auch uns um mehrere Kinder und hauptsächlich um Spotify vor allen Dingen kümmern. Das ist ja auch nicht immer einfach. Kommt Spotify mal wieder nach Hause, irgendwie nachts durchgesoffen, wieder irgendwelche Nazi-Lieder nachts gegrölt und dann wieder irgendwie einen Vertrag unterschrieben mit irgendwelchen weirden Podcastern im Darknet.
Am nächsten Tag das alles wieder genau annullieren und so.
Oh, und dann muss man wieder sagen, Mensch, Kopf hoch, du kriegst das schon noch hin. Du stehst eines Tages auf eigenen Beinen, bis dahin füttern wir dich hier noch durch.
Bis dahin noch und dann ist aber irgendwann Schluss. Ich muss dir heute was in der Sendung beichten.
Nein. Was denn?
Du kriegst das sowieso mal alles raus. Deswegen muss ich dir jetzt hier sagen, ich habe ein bisschen Mist gebaut. Ich wollte es eigentlich vor der Sendung mit dir bequatschen, aber komm, ich lasse es jetzt einfach raus.
Ja, okay, was passiert?
Ich war ja jetzt in einer Quiz-Sendung bei ProSieben und es lief ganz gut. Und das erste Mal hat man wieder so ein Interesse an mir gezeigt. Und dann kamen gleich so die verschiedenen Sender an und haben mich gefragt, ob ich nicht noch so ein Konzept habe für eine gute Quiz-Show. Und tatsächlich hatte ich eins, was ich vor 2 Jahren mal geschrieben habe, habe das hingeschickt und jetzt lachst du vielleicht, aber die haben mich angenommen mit dieser neuen Quiz-Show. Die wird jetzt wahrscheinlich produziert. Und jetzt ist der große, ich sag's dir hier, ich habe eine Sache reingeschrieben in mein Konzept. Und zwar, das ist eine Quiz-Sendung mit 3 verschiedenen Eben. Und bevor die letzte Quiz-Sendung, also die letzte, wo zum Schluss noch 2 gegeneinander kämpfen, habe ich reingeschrieben, dann kommt Jan Böhmermann als Butler verkleidet in die Sendung rein mit dem Tablett und hat die finale Frage immer da draufstehen. Oh. Und dann habe ich gesagt, und dann haben die gesagt, also wenn Böhmermann noch dabei ist, dann ist es ja echt ein Knaller, ne? Weil ich selber bin jetzt nicht so viel im Fernsehen gewesen, muss mich wieder an meine Fernsehkollegen hangeln. Und habe ich gesagt, Böhmermann kommt als Butler immer in der Reihen, so wie damals der Jenke oder wie der hieß, der eine SS-Vergangenheit hatte. Weil einer wird gewinnen. Kennst du noch diesen Butler, der da immer kam am Ende?
Der schon so gehumpelt hat, wo man schon... Der schon geahnt hat,
der hat eine Vergangenheit.
Der so gehumpelt hat, als wäre er irgendwie von jugoslawischen Partisanen angeschossen worden.
Der hieß irgendwie Jenke auch oder so. Ich glaube, das war der Vater von...
Aber hinter den Kulissen wurde einfach nur Herr Obersturmbannführer genannt.
Naja, jedenfalls, jetzt habe ich, und jetzt frage ich dich, dass es geht um viel Geld.
Für mich?
Ich würde dir auch was abgeben, aber du müsstest nur 5 Minuten, bevor die Sendung vorbei ist, vorbeikommen, wird in Berlin produziert, wir zahlen dir Hin- und Rückflug und du bist kurz der Butler Böhmermann, der kurz mit der finalen Frage kommt. Ist das okay für dich?
Ich muss da mal mit meiner Rechtsabteilung sprechen, weil ich habe ja auch zurzeit noch diese Geschichte mit Jürgen Habermas am Laufen. Ich würde das sagen, wenn Jürgen Habermas zustimmt zu meinem Buchprojekt, was ich schon verkauft habe, das Gesprächsbuch, was wir 2 machen und wo ich ihm aber auch nicht Bescheid gesagt habe. Wenn Jürgen Habermas bei mir zustimmt, würde ich bei dir auch zustimmen.
Butler Böhmermann, können wir damit rechnen?
Also wenn Jürgen Habermas bei dem Buchprojekt, was ich mit ihm, ohne dass er Bescheid weiß, geplant habe, zusagt, dann sage ich auch dem Butler zu. Weil dann ist juristisch und so, dann ist ja eh alles egal. Das ist wie so eine Domino-Kette. Dann kannst du auch, glaube ich, mit AC/DC auf Tour gehen oder sowas. Ich habe die Tour verkauft. AC/DC und ich gehen auf Tour.
Mach ein Vorprogramm.
Nur AC/DC wissen noch nichts davon. Aber ich mache, wenn Jürgen Habermas bei mir zusagt, komme ich bei dir im Butler-Kostüm vorbei. Ey, apropos, da muss ich mal kurz was aufräumen.
Ja.
Ich habe mit Igor Levit, als der in meiner Kochsendung zu Gast war, hat der mir versprochen, dass ich in der Carnegie Hall irgendwie im O-Saft auf die Bühne bringen darf. Und ich muss mal ganz kurz sagen, damit das nicht hinten runtergefallen ist, so ein bisschen gebrochene Versprechen kurz einsammeln. Also ich habe eigentlich 2 offene gebrochene Versprechen. Einmal, dass Igor Levit gesagt hat, ich darf in die Carnegie Hall in New York, wenn er das spielt. Und dann haben wir das versucht anzuleiern. Und der hat auch gesagt, okay, kein Problem. Es war im Januar und ich wäre echt hingeflogen. Der Flug war schon gebucht, sage ich jetzt mal hier ganz offen und ehrlich. Aber wir haben dann abgesagt, wegen Corona. Da ist also letztlich mein Auftritt in der Carnegie Hall, ich wäre letztlich ein Carnegie Hall Star gewesen, auf dem Rücken von Igor Levit, dem Star-Pianisten, hat nicht geklappt wegen Corona. Ich hätte es als erster aus dem Podcast, du von uns, hätte ich es in die Karte gebracht.
Ja,
Carnegie, ich
mega, vor allem, dass der da spielt, ist ja auch cool.
Ja,
ne?
Aber ich wäre dabei gewesen. Es wäre eigentlich im Grunde genommen mein Auftritt in der Karte
gewesen. Er wäre eigentlich nur billiger Statist gewesen. Alles hätte sich auf den, natürlich, du hättest diesen Gang mit dem Orangensaft auf die Bühne so ausgeschmückt, dass keiner mehr, vielleicht ist es auch für Igor ganz gut, dass er irgendwie das nicht machen musste, weil der Fokus dann wieder so auf dich gefallen
war. Ja, und das zweite gebrochene Versprechen, vor langer, langer Zeit, das ist glaube ich schon 3-4 Jahre her, haben ganz viele europäische Kolleginnen und Kollegen und ich, wir haben uns zusammengeschlossen und wir haben gesagt, wir würden gerne so eine Art Eurovision Song Contest machen, nur halt nicht mit Musik, sondern mit Comedy. Also, dass aus jedem Land ein Comedy-Beitrag in den Wettbewerb eingebracht wird und das am Ende dann gewählt wird. Und wir haben das, den Eurovision Comedy Contest genannt. Und oh, wir haben,
das ist gut.
Das ist wirklich, also ja, das war gut. Wirklich eine richtig gute Idee. Und also
finde ich wirklich gut.
Und weil das geil ist, also man kann in jedem Land, findet man jemanden, der auf Englisch was performen kann, was glaube ich so okay ist, dass man das versteht. Das Problem ist aber nur, wir haben keine Unterstützer gefunden in dieser European Broadcasting Union, weil die glaube ich, weißt du, dieser Verband, der auch den ESC macht. Und dann haben wir versucht, die Fernsehsendung anzuleiern und es war eine mega Koordinationsaufgabe. Und irgendwann waren wir beim ZDF und haben gesagt, so seid ihr mit dabei. Und das ZDF hat gesagt, wir gucken mal. Und ich glaube, seitdem hat sich keiner mehr so richtig darum gekümmert. Und wir waren dann irgendwann auch alle so beschäftigt, dass wir es haben fallen lassen. Aber das ist noch nach wie vor in der Mache. Also ich finde es nach wie vor eine gute Idee, was mit dem Eurovision Song Contest angefangen hat mit Musik, das jetzt nochmal ins weg vom Herzen. Musik ist ja was fürs Herz meistens. Wenn man das nochmal in den Intellekt hebt, in den Geist hebt und das quasi auf europäischer Ebene mit Comedy macht, es ist noch möglich und ich arbeite weiter dran. Es dauert aber viel länger als gedacht.
Willst Europa komödiantisch zusammenbringen, kann man das sagen?
Ja, aber ich glaube...
Ich finde das wirklich auch eine gute Idee. Kann man aber auch Eurovision Koch Contest machen und alles.
Ja, aber Kochen ist nicht so geil, weil Kochen, das ist auf einer anderen Ebene interessant. Das gibt es ja sowieso schon, wenn Sarah Wiener da irgendwie mit dem R4 durch Italien fährt. Ist es ja im Grunde genommen auch so ein Eurovision Song Contest oder Koch Contest, weil die dann irgendwie aus verschiedenen Ländern die Küche einsammeln. Aber der Comedy Contest ist deswegen spannend, weil so viel in komprimierter Form und in einer tollen Kunstform, so viel Blickweise auf die Welt aus anderen Ländern mitbekommst. Und der ESC ist ja explizit unpolitisch. Da darf man ja gar nicht politisch sein. Ja. Ich glaube, Conchita Wurst war schon allein durch die Erscheinung schon fast zu politisch für den ESC. Und das beim Comedy Contest natürlich anders. Da kann man natürlich gerade politisch sein. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch der Grund ist, warum das die EBU nicht so richtig mit Energie verfolgt. Aber ich arbeite weiter dran und wir sind da weiterhin, haben eine Taskforce am Laufen.
Klingt fast nach einem Lebensprojekt schon. Es ist ein Lebensprojekt.
Dass ich irgendwann so wie der Ralf Siegel für den Eurovision Song Contest bin, weil so ein Humpeln da ältlicher, schon ziemlich verwachsener Typ, der immer mit viel zu jungen Frauen durch die Gegend läuft.
Und dann sind aber wieder die Deutschen letzter Platz. Das wäre dann auch wieder bitter. Weißt du, im Comedy-Contest auch noch letzter Platz. Ich hatte ja mal diesen Traum gehabt, dass ich, nachdem ich in New York war, kurz vor Corona, im Comedy-Cellar, dass ich geträumt habe, ich müsste auftreten zwischen Bill Burr und solchen Stars und bin da irgendwie so reingerutscht, weil ich mein Maul zu weit aufgerissen habe und trete auf im Comedy. Das war total der Albtraum. Das war jetzt kein Traum, dass ich habe es geschafft und bin Comedy-Star, sondern ich bin da aufgetreten, musste auf die Bühne. Und was würde man machen, wenn jetzt irgendwo, du bist in New York, lernst ein paar Leute kennen, die sagen, hier, der ist auch Comedian. Und dann schubsen sie sich auf die Bühne, ohne Vorbereitung. Man würde doch sofort anfangen, über Deutschlandwitze zu machen.
Ja,
oder?
Sofort.
Das Erste, was einem einfällt, ist, hi, I'm from Germany, yeah, we know, Nazi und so.
Ja.
Also, was würde man sonst machen?
Ja, ich finde, das ist auch völlig gerechtfertigt, weil das Erste, und wenn du in der Welt bestehen musst oder von einem internationalen Publikum, musst du erstmal ganz schön viel Deutschland wegschaufeln, bevor du dich zu den eigentlichen Witzen durcharbeiten kannst. Und natürlich, das geht ja gar nicht anders. Du wirst wahrgenommen über deine deutsche Identität und da muss man da erstmal mit umgehen und das kann erstmal, die nächsten 40 Jahre kannst du das als Stand-Up-Comedian, als Deutscher auf der Bühne machen.
Ja, weil
es gibt aber eine Menge zu tun.
Ey, du machst nochmal eine ganz eigene Karriere als Jan the German.
Habe ich absolut keine Ambition
zu. Und dann trittst du immer so im bayerischen Trachtenhosen und so auf und machst so urtypische Witze über Deutschland.
Der Einzige, der im weitesten Sinne deutscher Comedian ist, er ist, glaube ich, deutscher Staatsbürger und israelischer Staatsbürger. Der Einzige, von dem ich glaube, dass er es wirklich schaffen kann und der wirklich fantastisch ist auf der Bühne. Shahak Shapira, hast du ihn schon mal gesehen? In Berlin ist er auf der Bühne. Der ist wirklich wahnsinnig gut, sehr schnell. Ja? Und das ist der Einzige, von dem ich glauben würde, dass wenn der in New York auf die Bühne geht...
Ich glaube, sind wir nicht mit dem mal aufgetreten?
Shahak?
Oder so, der wirkte, der kann total angespannt vor vielen Jahren.
Nein,
bei Radio 1. So ein Blonder.
Ja, genau. Ja, ich glaube, beim
der war vor uns, der hat kurz Hallo gesagt und wirkte total.
Ja, weil er wahrscheinlich aufgeregt war, mein Gott, aber
Shahak. Ich frage ja nur, ich kenne ihn, ich kenne das sonst.
Also alles, was ich von ihm gesehen habe, ich habe mich schon mal heimlich in eine Veranstaltung von ihm geschlichen und habe da mit Maske gesessen. Als noch Maskenpflicht war, habe ich mir das angeguckt. So also ein bisschen wie bei Bunny's Baguette. Ist überhaupt öfter mal so, dass ich mich heimlich in irgendwelche Sachen reinschleiche und auch mal einfach sitze und die Leute erkennen mich einfach nicht. Und dann sage ich, bei Shahak Shapira und der hat wirklich die Bude abgerissen. Es waren gar nicht so viele Leute da und das hat er komplett auf Englisch gemacht und wirklich richtig gut. Und weißt du, Berliner Publikum ist ja im Grunde genommen wie das Publikum in Los Angeles, ist ja inzwischen eine internationale Stadt.
International, ja.
Und der hat es echt gut gemacht und das ist der Einzige, von dem ich es auch nicht peinlich finde, wenn er es irgendwie in New York versucht, weil er es einfach schaffen wird.
Michael Mittermeier hat es auch schon mal in New York versucht.
Meine Güte, Michael Mittermeier, ich weiß nicht. Also ich liebe Grüße und so, ganz bestimmt toll und so, aber...
Hast du LOL die dritte Staffel geguckt eigentlich?
Ich hab die letzten beiden Folgen noch nicht gesehen. Bitte verrat nicht, wer gewonnen hat. Ich fand nur Christoph Maria Herbst so wahnsinnig, sorry ey, aber so wahnsinnig unsympathisch. Und es stand wirklich im, allen Leuten, die teilgenommen haben, neben Christoph Maria Herbst, stand im Gesicht geschrieben, dass sie ihn einfach gehasst haben. Ab Sekunde 1. Mhm. Muss ein wahnsinniges Arschloch sein. Also, wahnsinniges Arschloch. Vielleicht spielt das auch einfach nur, aber es ist echt wahnsinnig.
Nein, ja, aber ich habe gehört, okay, das darf ich jetzt hier nicht erzählen. Ich habe was über die Foto. Okay.
Was denn?
Wir sind kein Gossip-Podcast.
Was hast du gehört? Kannst du ja anonymisieren, was du gehört hast?
Ich habe gehört, ich sage nicht von wem. Guck mal, wir werden da sowieso nicht eingeladen. Komm, das mit durch. Wir sind einfach, deswegen kann man es so erzählen. Ich habe erzählt, Christoph Maria Herbst, also habe ich gehört, soll angeblich in dem irgendwie als Max Giermann aufgetreten ist und immer abgelesen hat, diese Stefan Raab-Pointen, dass Christoph Maria Herbst die immer ihm vorweggenommen hat. Und dass es da richtig Ärger gab und einfach vom Blatt abgelesen hat, das, was Max Giermann lesen wollte. Und das ist da wohl auch dann, also ich rede jetzt, das ist reiner Gossip, den ihr jetzt hier hört. Ja. Machen wir normalerweise nicht, aber auch mir steckt eine kleine Frauke Ludewig. Deswegen muss ich das einfach mal ganz kurz erzählen. Habe ich das gehört von Leuten, deren Namen ich nicht sagen kann, dass es ja öfter mal Ärger gab. Aber,
Christoph Maria
Herbst. Wer hätte sich das denken können, wenn Christoph Maria Herbst mit seiner sympathischen Laune, der Typ, der irgendwie die Traumschiff-Produktion damals in einem dicken Buch komplett runtergezogen hat und wirklich auch rumgebrüstet hat, da irgendwie also geprollt hat. Oh, komm, da kommt die Maskenfrau. Ich glaube, mit der hatte ich vor Jahren mal was. Oh. Also wirklich wahnsinnig unsympathisch, das Ganze. Aber mein Gott, so sind die Menschen. So sind wir Menschen. Wir sind nicht immer geile Typen. Vielleicht wäre das der Titel der heutigen Sendung, wenn es nicht die Boomer Cringe
ist. Ja, es ist Boomer Cringe 21. Und wenn man, man muss über Christoph Maria Herbst gar nicht viele Worte verlieren.
Einmal im Jahr gucke ich Stromberg. Und das muss man mal sagen. Und das ist in Beton gemeißelt oder in was auch im Stein gemeißelt. Das ist eine meiner, das beruhigt mich. Wenn der Herbst, der Winter kommt und ich bin noch nicht bereit, dann mache ich von Staffel 1 bis Staffel 6, glaube ich, oder 5 Stromberg einfach an. Und bin einfach in meiner, fühle mich wie im Mutterleib.
Ja, gib mir bei The Office so. Aber bei Stromberg ist es so, man fragt sich, ob die Rolle auf Christoph Maria Herbst abgefärbt hat oder Christoph Maria Herbst auf die Rolle oder ob das am Ende einfach alles eins wurde. Auf jeden Fall, ich sag mal so.
Es hat einfach wahnsinnig gut gepasst.
Er ist einfach ganz gut bedient, glaube ich, wenn er nicht gerade bei LOL rumläuft mit der Rotweinwerbung, die er macht, mit dem frechen Spruch, wo ich immer daran jetzt an Manfred Krug denken muss. Ich glaube, dass Christoph Maria Herbst bei seiner Rotweinwerbung auch noch an den Skripten mit selber schreibt, um sie zu verbessern.
So wie Manfred Krug. Naja. Ey, kommt bald raus. Neues, ganz liebe Grüße mal an die Krug-Familie, weil wirklich ganz viele Leute schreiben mir, was für eine Entdeckung diese Hörbücher gerade sind. Also wirklich so viele Leute sagen, das ist so ein schöner Rückblick und auch so, also jetzt mal jetzt ganz abgesehen, ob Manfred Krug ein schwieriger Typ war oder nicht, der hat eine ganz tolle Art, finde ich, das alles zu dokumentieren und hat da einfach, das ist eine kleine Zeitreise für alle, die vielleicht auch schon so wie Jan und ich über 40 sind. Da kann man toll nochmal Fernsehen erleben oder auch gewisse Sachen, wo man so denkt, ach stimmt, das war ja auch noch und so. Und ich habe gerade gelesen, da kommt jetzt sogar noch ein zweiter und ein dritter Teil raus, auf die ich mich sehr freue. Jan, ganz kurz, mir hat einer ein gutes Wortspiel noch geliefert, wo du Bunny Spaghetti gesagt hast. Subway und Bunny Spaghetti, ne, das sind Crockblocker. Also, weil das sind keine echten Crocs. Und deswegen darf man das wohl als Crockblocker, ich finde das jetzt ein gutes Wortspiel einfach. Für mich sind Subway und sind als Crockblocker.
Du meinst, weil Bunny Spaghetti und Subway
nicht das echte Brot benutzen.
Nicht das echte Brot benutzen und damit das Croque von seiner Etablierung abhalten und weiterhin auf die Baguette-Karte setzen. Ist das Baguette, was der fossile Verbrennungsmotor für die Automobilität ist, ist das Baguette für den Croque quasi. Also, weil das Baguette da ist, setzt sich das Croque nicht durch. Weil der Verbrennungsmotor da ist, setzt sich das E-Auto nicht durch.
So ein bisschen ist es so, ist ein Crockblocker.
Ja, finde ich aber blöd, dass du da die kleine Baguette-Manufaktur Bunny's Baguette in einen Topf wirfst mit
die
Subway.
Die auch in letzter Zeit nicht genug Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich habe irgendwo, jemand hat mir einen Zeitungsartikel geschickt, bei Bunny läuft's gerade. Ne? Ja. Und das hat seine Gründe, weil immer noch da irgendwo Körperreste von Jan Böhmermann irgendwo in irgendeiner Ecke sind, weil er da 2,5 Stunden gewartet hat auf ein Baguette. Aber
welcher Lieferant bist du denn?
Welcher Lieferant bist du denn? Aber nichtsdestotrotz hat mir auch, ich habe eine süße Nachricht. Nee, das. Komm, wir haben Bunny echt so viel
gefühlt. Nee, komm, mach jetzt mal nicht, mach jetzt mal, sag jetzt nicht immer Bunny Spaghetti, Bunny Spaghetti, Bunny Spaghetti. Ich möchte mal wieder Leute unterstützen, die es wirklich verdient haben. Und es ist wirklich lange nicht, ich habe das Gefühl, ich habe sie lange vernachlässigt, aber ich möchte das jetzt an dieser Stelle mal eben ganz kurz machen.
One man, one land, an unconditional love. Jan Böhmermann supports Ethiopia.
Ich unterstütze Äthiopien. Keep on rocking. Einfach weiter so. Ihr seid auf einem guten Weg. Genau.
Ist immer gut, wenn man sich selber noch mal kurz. Jan hat diesen Einspieler gespielt. Wenn man sich selber brüstet damit, was man alles
das macht. Ist
ich brauche auch noch so eine Batterie mit 5, 6 Dingern, wo man immer so abfeuert, was man gerade unterstützt.
Ja, ich habe den selbst abgefahren, den, aber du hast mir den produziert. Deswegen dachte ich, es ist völlig okay, den abzufahren.
Es ist auch völlig in Ordnung, wenn du den abfährst. Also von mir überhaupt nicht.
Also was hast du denn gegen Äthiopien? Lass mich doch unter Äthiopien unterstützen.
Ich bin da voll dabei, dass du Äthiopien unterstützt. Würde ich auch machen, wenn ich da noch irgendwie eine Schirmherrschaft übernehmen kann. Auf alle Fälle. Ich habe gerade von jemandem eine Nachricht heute Morgen gelesen, dass der Ausdruck Edel, du Edel, ne? Hm? Der kommt aus Bremerhaven.
Du Edel?
Und so, Edel ist im Bereich der Unterweser, insbesondere in Bremerhaven, eine umgangssprachliche Bezeichnung für einen Trottel, Dummkopf oder Tölpel. Ja. Und ich war mir ganz sicher, dass Edel aus Hamburg kommt. Aber die Edels, das ist eigentlich ein Ausdruck, der aus Bremerhaven kommt. Das kann man auch im Internet alles nachlesen unter komischen Homepages wie Sprachnudel oder Mundmische oder gutefrage.net. Auf alle Fälle steht überall einheitlich der Ausdruck Edel, den ich ja immer schon liebe. Du bist ein edeliger Typ, Alter. Das ist so edelig, was er gemacht hat. Na du Edel, dass der wieder zurück muss irgendwie. Edel ist so wie Dulli auch ein bisschen. So
ja, Dulli ist aber überstrapaziert, genauso.
Finde ich nämlich auch. Dulli ist zurückgekommen. Dulli haben wir in den 80ern und 90ern gesagt. Und inzwischen sagen alle Dulli, finde ich. Ein Dulli ist ja ist eigentlich ein Fussel, der im Bauchnabel ist. Wusstest du das?
Das wusste ich jetzt.
Ist eigentlich der kleine Fussel im Bauchnabel. Das ist eigentlich der Dulli.
Kann ich vielleicht ein kleines privates Geständnis an dieser Stelle loswerden. Ich habe keinen Bauchnabel, in dem sich Fussel verfangen.
Hast du so einen, der nach außen rausgeht?
Nein, ich habe einen ganz normalen Bauchnabel. Da sind aber selten Fussel drin. Ab und zu mal so eine kleine Haselnuss, wenn die irgendwie zu lange in der Sonne gelegen haben und ein Eichhörnchen sich einen Spaß erlaubt, ist da so eine kleine Nuss drin. Vielleicht.
Wir haben schon mehrere Leute gesagt, ich habe den perfekten Bauchnabel.
Wirklich?
Ja, willst du sehen?
Nee, lieber nicht, aber ich möchte...
Aber er ist perfekt,
er ist rund. Ich würde nicht sagen, also ich will den nicht gern sehen, ich würde aber gern mit der Vorstellung heute Abend schlafen gehen, dass du den perfekten Bauchnabel besitzt.
Ich habe wirklich, also an mir ist wenig perfekt, ne? Ein wenig, aber der Bauchnabel, ne? Der ist wirklich so perfekt. Also ich würde so gern nochmal die Hebamme, die den Knoten gemacht hat, oder die Ärztin oder Arzt, die es gemacht haben, mich bedanken, weil ich habe wirklich, viele haben hässlichen Bauchnabel.
Ja, weil es schnell gehen muss bei der Geburt. Ist ja übrigens auch so eine Sache, wo man jetzt, wir als zwei lebenserfahrene Cis-Heten, können wir es ja vielleicht mal in die Welt draußen rauspusten, dieses ganze Rumgesuche. Ich möchte bei der Geburt irgendwie in einem gelb angestrichenen Raum, wo dann irgendwie Enya im Hintergrund läuft oder Panflöte, das muss alles ganz nachhaltig sein und super entspannt und so. Wenn das dann soweit ist, ist das einfach scheißegal. Das ist einfach Kriegseinsatz. Und da kann man nicht immer auf die Schönheit...
Dann ist auch alles andere egal. In dem
Nee, genau. Und da kannst du nämlich nicht auf die Schönheit des Bauchnabels achten oder ob man da irgendwie noch Nabelschnurblut spenden möchte. Sollte man machen und so, wenn man möchte, auf jeden Fall Nabelschnurblut spenden, ist gut für Krebspatienten, also wirklich eine gute Sache. Aber wenn das dann mal nicht hinhaut, weil die Nabelschnur irgendwie 7-mal um den Fuß geschlungen ist und dann einfach irgendwie durch den Raum flattert, wie so eine, weißt du, wie diese Dinger, die ja, noch vor Autohäusern stehen, diese aufgepusteten Dinger.
Ich weiß, gehen das diese Typen, die sagen, hier geht's rein.
Ja, das übrigens, da mal ganz kurz, es ist offensichtlich, haben sich Leute im Oppermann-Katalog jetzt öfter mal diese Dinger bestellt, die auch immer so winken. Das ist mir ein bisschen zu viel inzwischen, diese aufgeblasenen Männchen, die an der Straße stehen und winken. Das habe ich jetzt ein bisschen zu oft gesehen. Ich glaube, die sind gerade im Angebot oder sowas. Fahr das mal wieder ein bisschen runter, liebe Werbemittelhersteller.
Ja, vor allem in den USA war das auch in den 80ern schon ein ganz großes Ding. Wie lange manche Sachen brauchen, bis sie hier endlich Vogue sind oder cool sind oder Vogue sein. Also du weißt, was ich meine, richtig Vogue. Geil sind. Vogue, ich meine jetzt die Zeitung, ne?
Ja, Vogue.
Impress yourself.
Ja, aber ich bin bei diesen Winketypen, diesen aufgeblasenen Männern, die vor Autohäusern stehen, aber jetzt auch schon vor Nagelsalons und so. Ich bin da schon in Gesprächen mit den Ordnungsämtern eurer Stadt, dass wir da mal irgendwie mal eine Ordnungsverfügung machen, dass die Dinger wieder wegkommen, weil die ästhetisch
mit dem E-Roller beleidigt. Durch die Stadt nimmt Jan Böhmermann wieder die Dinger auf, macht sich Zeichen und beißt die alle weg. Ich muss ganz kurz noch mal am Ende der unserer kleinen Mittwochssendung.
Das Ende der Mittwochssendung. Ich habe so viele Themen noch auf der.
Ach so, dann hau alles raus. Du. Ich bin ganz ohr. Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, liebe HSV-Fans, ganz ehrlich, wer hätte damit gerechnet, dass wir es überhaupt in die Relegation schaffen? Das alleine war dieses Jahr ein Zufall. Hätten die anderen nicht so scheiße gespielt, wären wir nie in der Relegation gelandet. Und mal ganz ehrlich, wer so schwach im eigenen Stadion auftritt gegen die Herthaner, der soll auch nicht in der ersten Liga sein. Es war noch gar nicht so weit. Wir sind noch nicht so weit gewesen. Das Einzige, was bittere ist, Uwe Seeler, Manfred Kals und Horst Rubisch wurden mal wieder ins Stadion eingeladen, die alten HSV-Legenden, um den Aufstieg in die erste Liga mitzufeiern. Oh. Hat natürlich nichts geklappt. Ich saß gestern Abend mit frisch gemachtem Popcorn vorm Fernseher und habe gedacht, die alte HSV-Liebe, da ist sie wieder. Ich bin dabei, wenn der HSV Geschichte schreibt. Aber nach dem 2-0 von Hertha BSC war ein kollektives Schweigen vor den Fernsehern und auch im Stadion, weil alle gemerkt haben, hier passiert heute gar nichts mehr. Es war nach einer Viertelstunde in der zweiten Halbzeit ungefähr, dass das 2-0 für Hertha fiel. Und danach war nichts mehr, wir pushen unsere Mannschaft. Jeder hat gewusst, hier passiert heute gar nichts mehr. Also wirklich gar nichts mehr. Die Energie hat nicht gereicht. Und wenn man in seinem eigenen Stadion so wenig Ideen hat gegen wirklich starke Herthaner, dann kann man nichts anderes sagen, außer herzlichen Glückwunsch, Hertha, dass ihr noch in der ersten Liga seid. Und wir haben es wieder mal nicht geschafft. Ja. Und so ist das nun mal einfach. Und ganz ehrlich, wir haben so eine Leithistorie mit dem HSV, Historie, dass wir jetzt einfach weitermachen können mit dem Tagesgeschäft.
Ja, tut mir echt leid, ich habe dich am Montag angerufen und hab kurz
geschrieben. Du hast genau, das war auch noch so geil.
Mega unangenehm.
Als der Abschlusspfiff kam deine SMS synchron mit dem Abschlusspfiff, hast du mir eine SMS, als wenn du das gespürt hast.
Nee, aber ich
hab dich nochmal in mein Bewusstsein schieben wollte.
Ich hab's voll nicht auf dem Schirm gehabt, tatsächlich. Einfach weil meine Mannschaft ist schon in der ersten Liga. Ich weiß einfach gar nicht, wie
andere. Deine Mannschaft, Mann. Du weißt nicht mal, wie man Fußball. Das ist auch mal so geil, so Leute, so Promis, die sich irgendwann am Fußballverein ranketten, obwohl sie selber noch nicht mal am Fußball aufgepasst haben.
Pass auf, Alter. Erstmal, ich spiele
genau
seit der F-Jugend, Sportgemeinschaft Aum und Fee gesagt. Ich habe zweimal die Woche Training gehabt. Ich bin so lange zum Fußball gegangen, bis die Tore größer wurden und ich die Bälle nicht mehr gehalten habe, weil ich im Tor immer stehen muss. Und dann ich habe auf jeden Fall, Fußball war wirklich, ich komme aus einer Fußballfamilie und zwar nicht dieses Straßenkicker-Fußball-Ding, wo man einfach mal so spaßmäßig spielt, sondern ich wurde wirklich jedes Wochenende zum Turnier gefahren und habe dieses ganze
zusammengetreten,
das ganze Keks-Wixing, Mobbing-Ding, also richtig Fußball, ich bin richtig Fußball erzogen.
Fußball vom Feinsten.
Nee, 87 gegen Homburg das erste Mal in der Westkurve im Stadion gestanden. Damals war im Weserstadion noch nicht mal ein Dach über der Westkurve. Da war nur Dach, ich glaube, auf der Nordkarte.
Da haben die noch mit so einem zusammengeknüllten Papierball gespielt.
Genau. Ich war mit dabei bei den großen, hier Anfang der Nullerjahre, bei den großen Triumphen von Thomas Schaaf. Die ganzen 90er Jahre habe ich am Platz 11 gestanden, Autogramme eingesammelt von Johnny Orton bis Mirko Votava. Ich bin da schon richtig drin in der Welt. Ich habe aber eine
und
Zeit.
Und jetzt würde ich gerne sagen, nach mir ist in Hamburg ein Fußballplatz benannt worden. Das würde ich jetzt gerne sagen können.
Und dann haben diese blöden, verdammten, diese Typen, die nicht wissen, was Olli Schulz für Hamburg bedeutet, dass die das nicht durchgezogen haben.
Und dann haben sie es in irgendeiner verkackten Regionalzeitung, steht jetzt Olli Schulz Verlierer der Woche.
Wirklich?
Der Platz, habe ich irgendwie gestern bekommen. Ey, dann schreib doch einfach gar nicht, ich bin auch kein Verlierer. Es war ja einfach nur ein Angebot, was übrigens auch von dir ausging, nicht von mir. Ich habe mich natürlich voll drauf gefreut, weil das wäre was gewesen für die Ewigkeit. Aber wie die Onkel schon gesungen haben, nichts ist für die Ewigkeit.
Ja, ich sagte das, wir bleiben mit den Geschichten. Wir bleiben nicht mit irgendwie so, nichts mit Geschriebenem oder sowas, sondern wir sind so Geschichtenonkel. Das ist aber die ultimative Form der Unsterblichkeit, ist Geschichten ohne Urheber, die einfach noch tausende Jahre später durch die Gegend geistern, wo keiner mehr so genau weiß, woher sie kommen.
Und eigentlich ist es mit allem so, weil der große Bukowski hat schon vor Jahren geschrieben, alles geht irgendwann zu Ende, wird vergessen und kommt zurück als schönes Märchen.
Genau.
Und
genau.
So ist das nun mal mit der Geschichte. Alles, was passiert ist, wird nochmal verwurstelt, weil wir Menschen lieben es, Chronisten zu sein, aber auch Geschichten aufzuschmücken. Und vieles, vieles ist einfach nur noch ein schönes Märchen.
Ja, wenn wir eines Tages nicht mehr sind, guck mal, wir reden oft über Tod in der Sendung, aber dann möchte ich finde es immer so traurig, wenn ich am Vigo von Bülow-Platz vorbeilaufe, an den Hillmann-Passagen in Bremen, wo der wohl immer gerne gesessen hat, weil das Grasshoffs ist, das ist ein teures, irgendwie 2-Sterne-Restaurant in Bremen. Da hat Loriot immer gesessen in seiner Produktionszeit und Bremen hat sich dann herabgelassen, dem großen Humoristen eine Straße und einen Platz zu widmen. Es ist aber ein ziemlich kleiner, ein bisschen unspektakulärer Platz und dann kann man es eigentlich, finde ich, gleich bleiben lassen. Ich frage mich übrigens an dieser Stelle, wie sieht es eigentlich aus mit den Umbenennungen von großen deutschen Plätzen nach dem Kanzler der Einheit Helmut Kohl. Der Mann, der quasi den Weg geebnet hat für die Granate Gerhard Schröder, der sich ja zurzeit sein eigenes Denkmal noch zu Lebzeiten schafft. Aber Helmut Kohl ist ja jetzt schon lange tot. Warum wird jetzt nicht zum Beispiel der große Stern in Berlin umbenannt, einfach in Helmut Kohl? Plaza Stern oder sowas, Avenue oder die Straße, ja, 17. Juni in Helmut Kohl.
Weil alle tot oder im Gefängnis sind aus der Kohl-Familie und man niemandem mehr schuldig ist. Der hat seine Schuldigkeit getan. Man hat danach viel über ihn geredet. Ich glaube auch, das trotzige Schweigen zur Spendenaffäre bei Kohl hat dafür gesorgt, dass er auch keinen so guten Abgang gehabt hat. Da muss jetzt erstmal ein neues, schönes Märchen von der Menschheit erklärt werden, was Kohl wieder, das sind 10, 20 Jahren, dann wird man wieder sagen, komm, lass uns mal eine geile Kohl-Geschichte rausholen und dann kriegt er vielleicht ein Denkmal. Das ist ja immer so. Momentan ist nicht die Kohl-Zeit. Es ist gerade Spargelzeit.
Ja, es ist tatsächlich, apropos Spargelzeit, der Spax ist in diesem Jahr unglaublich hoch. Ziemlich teuren Spargel habe ich gekauft letzte Woche. Ich kann mir vorstellen, dass es auch wahrscheinlich irgendwie mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es sagt sich einfach zurzeit gut. Genauso wie vor 10 Jahren alle gesagt haben, ja, zurzeit die Wirtschaftskrise. Es ist gerade die Wirtschaftskrise. Man guckte sich den Laden an und denkt, das läuft total. Was jammerst du denn? Habe ich einen schönen Satz gehört diese Woche. Die Klage ist der Gruß des Kaufmanns. Die Klage ist der Gruß des Kaufmanns. Oh, mir geht's schlecht. Oh, mir geht's schlecht.
Ja, das klingt auch wie ein Satz aus der vergangenen Zeit.
Ja, wie so ein Satz aus dem 19. Jahrhundert, der schon irgendwie von Leuten im 19. Jahrhundert immer gesagt wurde. Die Klage ist der Gruß des Kaufmanns. Der Spargel, oh, dieses Jahr, der Krieg in der Ukraine. Warum, Alter, du baust fucking Spargel an? Was hat das mit dem Krieg in der Ukraine zu tun? Im Gegenteil, du kannst dir da an der Grenze irgendwie wie Tönnies die billigen Erntehelfer abfischen. Ist doch mega geil für dich dieses Jahr. Spargel sowieso, ey. Ja, obwohl Spargel und Erdbeeren, muss man schon sagen, da blende ich auch aus, unter welchen Bedingungen dass die geschürft werden in irgendwelchen Minen in Südafrika.
Hast du schon frische Erdbeeren dieses Jahr probiert?
Habe ich schon. Und ich kaufe auch lieber ein Paket von den guten als 2 von den schlechten. Lieber 2 Euro mehr für ein Paket gute Erdbeeren als das gleiche Geld ausgeben für 2 Pakete schlechte. Weil man ärgert sich. Und das Schlimmste ist, wenn man im Supermarkt die Dinger holt und man schnibbelt die obere Schicht ab und darunter sieht man, die ganze Scheiße liegt dann da. Ich weiß nicht, ob die irgendwie umsortiert werden, dass dahinter in so einem Büro im Supermarkt so ein Azubi sitzt, der schlechte Erdbeeren in diese Schälchen packt und oben drüber so eine dünne Schicht mit guten Erdbeeren, damit die verkauft werden. Finde ich scheiße von Supermärkten.
Was ich auch scheiße finde, ist selber Erdbeeren aus so einem Feld pflücken. Als das Kind noch ganz klein war. Kennst du das auch? Die ersten Jahre, wenn das Kind noch klein ist. Oh. Und man, die Zeiten mit dem Kind irgendwo und man guckt dann nach im Internet, was machst du heute mit dem Kind? Und dann irgendwann, und dann so, okay, heute fahren wir mal auf so ein Erdbeerfeld. Weißt du, es gibt diese Phasen, das kennen, glaube ich, alle Väter und Mütter, wenn das Kind noch nicht so ein richtiger Mensch ist und noch, man muss so Sachen machen und das Kind über den Tag bringen mit Veranstaltern. Und dann habe ich wirklich in diesen Jahren, da könnte ich die obskursten Sachen, wo man dann im Sommer oder so hinfährt mit der, so, und denkt, so, das machen wir jetzt auch nochmal. Und dann war ich auf so einem Erdbeerfeld, wo du so selber Erdbeeren aus der Erde ziehen konntest. Und nach 3 Minuten hatte weder das Kind noch ich Bock da drauf, diese Scheiße zu machen. Und auch die Leute, ich habe gedacht, hat doch schon überall jeder rumgewühlt und angefasst und so. Ja, pflücken Sie jetzt selber Erdbeeren ursprünglich direkt so und sammeln Sie sie im Korb und zahlen Sie sie dann. Und ich habe gesagt, komm, wir hauen ab nach 2 Minuten, weil das einfach auch eine der ungeilsten Ideen war. Nee, ich möchte die von so einem Erntehelfer in so einem schönen Korb präsentiert bekommen. Und dafür bin auch ich, genau wie Jan Böhmermann, bereit, 2 Euro mehr zu zahlen.
Also 2 Euro mehr, das, ich meine, ich habe...
Pro Erdbeere.
Aber wo du das gerade sagst, wirklich diese Phase, wo man durch die Gegend fährt und auch so in seiner Region diese ganzen Sehenswürdigkeiten, an denen man 40 Jahre lang zu Recht vorbeigefahren ist, einfach mal ausprobiert. Und dann steht man da drin und man weiß dann, warum man da vorbeigefahren ist. Und mit solchen Sachen, ich weiß noch, wie ich mal im Altenberger Märchenland war und ich glaube, da einfach bei vielen Leuten aus meinem privaten Umfeld, die noch nicht so alt waren, habe ich, glaube ich, viele langlebige Traumata hinterlassen mit diesen Märchenwäldern. Oder
es gibt so obskure, also echt obskure Veranstaltungen, so Lesewettbewerbe oder hier Ritterturniere und so.
Habe ich mal die Geschichte erzählt, wo die Hüftburg zusammengebrochen ist?
Ich bin mir nicht ganz sicher.
Das war so ein Wander-Hüftburg-Park, wo ich auch gedacht habe, okay, Alter, ey, es ist Samstag, es ist erst 10 Uhr. Ich habe schon 80 Folgen Jonalu bei YouTube durch und bin schon in die Jonalu-Folgen reingekommen, wo die so schlechte Qualität haben, die alle so 4:3 sind, wo man selber gar keinen Bock hat, mehr zuzugucken, weil die Qualität so schlecht ist, aber es für die Kinder gerade noch so reicht. Und dann habe ich so auf so Zirkusplakaten war ausgehängt im Umland von der Stadt, war dann so, hier ist so ein großer Hüftburg-Park. Bin ich hingefahren und dann sind da die Kinder alle reingeschmissen worden und die Eltern haben sich so einen sehr schlechten Cappuccino für 7 Euro gekauft, standen daneben, auf einmal ist die Hüftburg zusammengebrochen. Und dann fingen die Kinder erst an zu schreien und man dachte dann so, okay, ist noch lustig.
Und dann so nach 30 Sekunden wurde jedem bewusst, da können noch Kinder darunter liegen.
Und ja, genau, und das war auch so ein Hüftburg mit so einem Dach oben drüber und dann waren die Kinder in dieser sehr schweren Gummimatte eingesperrt und es haben sich aber ehrlich gesagt von diesen ganzen traurigen Samstagmorgen-Eltern, die auch schon alle offensichtlich 70 Folgen Jonalu bei YouTube angeguckt haben, haben sie erst Leute nervös geworden, als dann auch die Mitarbeiter also die aber auch so aussehen wie junge Männer zum Mitreisen gesucht, weißt du, die so bei, die bei voller Geschwindigkeit auf dem Musikexpress rückwärts draufspringen normalerweise.
Ja, ohne Skrubel noch abspringen. Die sind schon geboren worden in der Geschwindigkeit.
Und die, als die auf einmal die Zigaretten weggeschnipst haben, ins Alpaka-Gehege und dann auch in die Hüftburg gesprintet sind und die Kinder da rausgezogen haben. Und das war...
It's getting serious.
Da merkte man dann, scheiße, Alter. Und die Hüftburg sah auch so ein bisschen aus wie so ein alter Toni-Tiger, den sie da von so einer Esso-Tankstelle aus den 80ern noch runtergeholt haben. Die nehmen wir doch mit, dann machen wir die Hüftburg draus. Und das war wirklich echt gefährlich. Und das wird mir immer noch inzwischen... Also die Kinder sind ja inzwischen Mitte 30.
Mitte 30 bei mir ja auch. Aber diese Phase des Lebens, ich sag mal, die ersten 3-4 Jahre, wenn man nutzlose Unternehmungen, wir müssen jetzt mal raus, oder?
Nee, aber
es ist jetzt 15 Uhr, das Kind hat jetzt geschlafen und dann mit so mit Tränen, Säcken wie Horst Tappert an irgendeinem Spielplatz rumspielen, das Kind krabbelt mit anderen anonymen Kindern da rum und okay, jetzt gehen wir dann Eis essen, dann ist 18 Uhr und dann ist, also und dann so, ach ja, morgen und dann guckst du nach, ich habe dann auch gerne mal guckt bei Heute in Berlin oder so, so eine Veranstaltungssachen, wo du so guckst, kostenlose Ideen oder so und dann fällt, heute fahren wir nach Spandau oder so, auf so einer Wiese ist da auch, da fahren wir jetzt auch noch mal.
Da sind also so 70 frustrierte Sozialpädagoginnen, die haben so ein großes Tuch, dann halt fassen die Kinder das an und dann machen die einen Ball da drauf und dann bist du erstmal
halbes... ein Kind liegt in der Mitte und wird immer hochgeschossen. Ja, ey, wirklich, die verrücktesten. Diese Jahre sind wie ein schlechter Drogentrip, oder aber heute, auch so ein bisschen ausgelöscht.
Heute hat der Hundesportverein seinen Hundesportplatz für Kinder geöffnet.
Ja, gehen wir auch nochmal. Und dann stehst du da und denkst, was mache ich hier eigentlich gerade? Ne? Und auch das Kind guckt dich an und denkt, was machen wir hier eigentlich?
Wichtig ist aber immer der sehr schlechte Cappuccino dabei.
Der sehr schlechte Cappuccino, der auch schon übrigens der 5. ist. Und abends sitzt du denn das Kind gerade am Schlafen auf Klo und ach komm, jetzt kann ich auch noch, ich trinke Kaffee durch. Ich trinke die Tage, wo du 24 Stunden Kaffee trinken kannst. Und trotzdem schläfst. Oh,
Leute, ey, ehrlich, schafft euch Kinder an, das ist wirklich toll. Aber es ist, die Zwillinge sind ja inzwischen, wir sind wirklich Mitte 20, ja. Und die haben gesagt, weißt du noch, Papa, damals, als du uns aus der Hüftburg rausgezogen hast mit Tränen, komm da, so wirklich wie bei Soldat James Ryan, sind die da alle reingesprintet und haben die Kinder da rausgezogen. Du schaffst es!
Ah! Oh, jetzt, wir machen jetzt Witze, weil es ist zum Glück natürlich nichts passiert. Ist,
also weiß ich nicht. Also bei mir ist nichts passiert.
Du hast mit den Zwillingen schon den Platz verlassen, bevor die anderen Kinder da rausgezogen
wurden. Ja, ich bin abgehauen, als das Alpaka-Gehege dann aufgebrochen wurde, weil die Alpakas Angst hatten vor dem brennenden Stroh, was in Flammen aufgegangen ist wegen der reingeschnipsten Zigarettenkippen von den Leuten, die in die Hüftburg gerannt sind. Naja, es ist auf jeden Fall, gibt's immer noch im Zeitungsarchiv.
Ich bin neulich hier Wilmersdorf längs gelaufen, da stand ein junger, übermüdeter Vater mit seinem Baby um den Bauch gebunden und ich habe ihm irgendwie, zwar vom Supermarkt, mit meinem Einkaufswagen angerempelt und er guckt mich an, als hätte ich ihn angegriffen und will mir in die Fresse hauen. So dünne Nerven, mit so einem aggressiven, blutunterlaufenden Augen. Und weißt du, was ich gedacht habe? Ich habe gedacht, ich verstehe dich total, Digga, ich wäre jetzt auch sauer auf mich, das weiß aber nicht mit Absicht. Weil du so runtergerockt teilweise bist von diesen schlaflosen Nächten, dass man das fühlen kann, dass man da... Das ist eine Ausnahmesituation. Ja.
Und ganz wichtig ist immer bei Kindererziehung, Väter haben es immer am allerschlechtesten.
Väter haben es am schwersten. Ja, die Frau, die gebärt das Kind ja nur noch, da muss der Vater ja alles machen.
Genau. Und ganz wichtig ist deswegen, liebe Männer, liebe junge Väter, sobald ihr irgendwas fürs Kind macht, direkt mal einen Blog-Eintrag oder sowas, vielleicht einen Artikel bei Spiegel Online oder einen Podcast vielleicht.
Oder ein Buch schreiben oder eine Kinderliederplatte machen. Oder ja.
Also irgendwas, was auf jeden Fall lange Zeit euch weg vom Kind beschert, das ist ganz wichtig, gerade als junger Vater, um zu zeigen, dass man engagiert ist. Ich habe jetzt eine Kolumne, aber hast du dann noch Zeit fürs Kind? Nee, aber ist egal. Nee,
aber die Kolumne geht vor. Liebe Adels da draußen, liebe Dougie Bees, liebe Bibis, liebe Julians und wo ihr alle heute gerade rumhängt und was für Typen ihr seid, was für Leute. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Ja. Danke, dass ihr dabei wart. Wir haben euch heute sogar ein paar Minuten mehr gegeben, weil wir in Geberlaune sind.
Ja, aber guckst du mal auf die Zeit oder was? Wenn wir...
Ja, die läuft hier gerade ab.
Echt?
Die Zeit läuft ab, ja.
Wir hören uns am Sonntag wieder bei Fest und Flausche. Ich bin dann, glaube ich, im Urlaub. Ich fliege jetzt nach Mallorca.
Wirklich jetzt schon?
Ja,
ist denn schon Saison?
Ich habe so ein Projekt zurzeit am Laufen, da ist irgendwie gerade ein neues Ladengeschäft frei geworden in Mallorca, ist abgebrannt und ich gucke mir das Grundstück an und will dann...
Habe ich mitbekommen, im Puff oder sowas
ist abgebrannt, oder? Sorry, jetzt mach ich mal kurz das Lied nochmal an. Hast du es mitbekommen? Das sind 13
Deutsche. Ich habe 13 Deutsche. Die Schlagzeile, 13 Deutsche haben Leute direkt nach Ankunft haben sie direkt eine Bar oder einen Puff abgefuckt.
Nein, 3 Stunden lang, nachdem sie angekommen sind, standen sie auf dem Balkon von ihrem Hotelzimmer irgendwo und haben da mit Zigarettenkippen rumgeschnipst auf so einem Bambusdach. Daraufhin ist das Haus abgebrannt. Und das Allergeilste, 6 von den 13 Leute sind Leute von der Freiwilligen Feuerwehr in Münster und ein paar Leute aus der Münsteraner Stadtverwaltung. Es kann also sein, dass es mit dem Personalausweis ein bisschen länger dauert jetzt in Münster. Es liegt daran, dass die Leute, die den Personalausweis organisieren, dass sie zurzeit auf Mallorca im Gefängnis sitzen. Naja.
Ach Gott, oh Gott. Ja, Malle, wir kommen. Auch wir machen bald hier eine kultige Malle-Sendung oder so und sind bald da live irgendwie vom Bierkönig. Gibt's denn doch, ich habe diese Doku gehört, was ich nicht rausgefunden habe. Gibt's den Bierkönig jetzt unter anderer Besetzung noch oder ist das egal? Werden wir alles rausfinden, wenn wir nächste Woche landen.
Ja, ich gucke jetzt noch eine Folge, die neue Folge Gaslit mit Julia Roberts und
ist das gut?
Und Sean Penn, sehr gut. Richtig, richtig,
ja,
richtig. Blöd ist, dass man sich so ein komisches Amazon-Extra-Paket noch organisieren muss. Starplays. Ich habe keinen Bock mehr. 80 Apps. Amazon, könnte das nicht einfach bei Prime integrieren? Was soll denn der Scheiß mit den?
Bitte.
Das nervt mich. Also, bis Sonntag. Macht's gut.
Tschüss.
Es ist ja schon, jetzt kommt noch eine Nina-Warnung, ey. Nina-Bombenfund. Bombenfund in Pulheim. Warum haben die denn Bomben auf Pulheim geworfen? Ja,
da musst du gleich mal hin. Ab auf den E-Scooter und los. Da muss doch der Böhmermann mal gucken.
So, jetzt bis Sonntag aber. Jetzt aber. Tschüss.
Ja.
Ich kann mich heute nicht trennen irgendwie.
Ich auch nicht. Ich liebe aber auch das Publikum sehr.
Ja, ich finde das Publikum. Darf ich mich noch mal kurz für eine Sache entschuldigen am Ende? Ich habe so über E-Scooter gelästert, als sie aufgekommen sind. Ist inzwischen mein absolutes Top-Verkehrsmittel. E-Scooter, ich finde Städte ohne E-Scooter sind für mich keine Städte mehr. Fahre ich gar nicht mehr hin.
Das ist mir zu ehrlich, einfach, sorry.
Ciao.